Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und ich erzähle dir, was die Woche so in der Raumfahrt abging. Viel Spaß! Okay, der Thumbnail-Text ist nicht mein bester, aber tatsächlich hat der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire das genauso gesagt. Frankreich wolle sein eigenes SpaceX aufbauen. Unabhängig davon hatten wir eine weitere spannende Woche in der Raumfahrt. Wir schauen uns heute unter anderem an, was die Woche so gestartet ist, was Frankreich genau vorhat, was der chinesische Mondrover entdeckt hat und natürlich, was bei SpaceX so abgeht. Und am Ende gebe ich dir wie immer einen Ausblick auf die Starts der kommenden Woche. Wenn dir mein News-Format gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen magst, genau, abonniere gerne meinen Kanal, denn Senkrechtstarter ist dein YouTube-Kanal für die Zukunft der Raumfahrt. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Dienstag, den 7. Dezember, hat das chinesische Raketenstartup Galactic Energy zum zweiten Mal erfolgreich eine Nutzlast in einen Orbit gebracht. Damit ist Galactic Energy eine der wenigen privatwirtschaftlichen Firmen, denen das wiederholt gelungen ist. Fun Fact, es gibt mehr chinesische Raketenstartups, die das aktuell versuchen, als Firmen weltweit, denen das bisher gelungen ist. Die Firmen, denen das bisher gelungen ist, das sind in chronologischer Reihenfolge Orbital ATK mit der Pegasus, SpaceX mit der Falcon 1, Rocket Lab mit der Electron und Virgin Orbits mit dem Launcher One. Und jetzt eben Galactic Energy mit ihrer Ceres 1. Mein Favorit für das nächste Startup in diesem Club ist übrigens Astra mit ihrer Rocket 3. Einen erfolgreichen Start haben sie ja schon auf dem Kerbholz und der nächste Startversuch ist jetzt im Januar. Auch am Dienstag, den 7.12. ist der Start der Atlas 5551 für die US Space Force erfolgreich verlaufen. Die stärkste und leistungsfähigste Atlas 5 hat die geheime Nutzlast der US Space Force erfolgreich auf ihren Platz in den geostationären Orbit gebracht. Also eine Umlaufbahn, die dafür sorgt, dass der Satellit von der Erde aus gesehen immer am gleichen Punkt steht. Ähnlich wie Fernsehsatelliten zum Beispiel. Mit dabei war ein Versuchsträger der NASA zur Laserkommunikation. Da Radiowellen für Deep Space Missionen extrem in der Bandbreite limitiert sind, sollen zukünftige NASA-Missionen über Laserlinks kommunizieren. Wie das genau funktioniert und was dabei die Herausforderung ist, kannst du in meiner Episode über die deutsche Firma Mynaric erfahren, die genau diese Technologie in Deutschland entwickelt hat. Am Mittwoch, den 8. Dezember, ist von Baikonur aus eine Soyuz 2.1A mit einem Soyuz-Raumschiff gestartet, genauer Soyuz MS-20. Mit dabei waren zwei japanische Weltraumtouristen, der japanische Milliardär Yusaku Mizawa und sein Assistent Yozo Hirano. Die beiden sind zusammen mit dem russischen Kosmonauten Alexander Mizorkin zur ISS gestartet und haben die Station mittlerweile auch erreicht. Yusaku Mizawa, der bei Twitter übrigens Yusak heißt, hat direkt eines dieser Bilder gepostet, die uns Raumfahrtfans den Atem nehmen. Auch seine Ansprache von der ISS, in der er auf die Kritik eingeht, dass nur Menschen wie er sich als sehr Reiche das leisten können, hat mir gefallen. Hätte er ja nicht darauf eingehen müssen. Hat sich aber dafür entschieden, dass als eines der ersten Dinge, die man von ihm aus dem All hört, das thematisiert wird. Er sagt, er wäre nicht reich geboren und er hat darauf hingearbeitet, sich seine Träume erfüllen zu können. Und er hofft, dass er Menschen dazu inspiriert, an der Verwirklichung ihrer Träume zu arbeiten. Yusaku Mizawa, genau das war der Milliardär, den Elon Musk in seinem Starship-Update 2018 als ersten zahlenden Starship-Kunden aus dem Hut gezaubert hatte. Mizawa möchte sich mit einer Gruppe von Künstlern um den Mond schießen lassen. Geplant war das fürs Jahr 2023. Ob der Zeitplan zu halten ist, ja, das werden wir sehen. Wenn ja, dann wäre das zeitlich sehr nah an dem ersten Flug des SLS mit einem ähnlichen Flugprofil. Da würde mich eure Meinung interessieren. Glaubt ihr, der politische Druck könnte so groß werden, dass man das SLS trotz bestehender Verträge einem vorzeitigen Programmende zuführt? Schreibt mir doch einfach unter dem Video. Am Donnerstag, den 9.12. ist eine unbeugsame Gruppe Raumfahrtfans mit mir wach geblieben, um den Electron-Start A Data with Destiny von Rocket Lab live zu verfolgen. Pünktlich, kurz nach 1 Uhr unserer Zeit, ist die Electron abgehoben und hat einen weiteren Bilderbuchstart hingelegt und die beiden Black Sky-Satelliten erfolgreich ausgesetzt. Rocket Lab, genau das war die Firma, die jetzt mit der Neutron-Rakete als erstes Raketenstartup ernstzunehmende Pläne für Wiederverwendung durch propulsives Landen verfolgt. Auch am Donnerstagmorgen mit 7 Uhr MEZ, bisschen schönere Uhrzeit, ist die Falcon 9 mit der NASA-Mission XB gestartet. Für besondere Freude hat gesorgt, dass die Oberstufe der Falcon 9 mal eben einen harten Linksschwenk hingelegt hat. Der initiale Orbit von etwa 30 Grad wurde durch dieses beherzte Wiederzünden des vakuumoptimierten Merlins ja mit etwa der sechsfachen Erdbeschleunigung auf die 0 Grad Äquatorbahn gedrückt. Gemacht hat man das Röntgen-Observatorium der NASA auf eine Bahn zu legen, auf der es möglichst wenig durch Strahlung gefährdet ist. In China hat man am frühen Freitagmorgen einen Langer Marsch 4B mit einem Spionagesatelliten gestartet. Ich bin ja immer noch hin und her gerissen. Suborbitalflüge, gehören die in die Starts der Woche? Anyway, Blue Origin hat's wieder getan, diesmal mit 6 Menschen an Bord. So wurde für einen ganz kurzen Moment ein neuer Rekord für die meisten Menschen zeitgleich im Weltraum aufgestellt. Ja, 19 Menschen gleichzeitig. Da kann man ja fast schon eine Fußballmannschaft aufstellen. Ich bin mir recht sicher, dass dieser Rekord in den nächsten Jahren noch öfter verschoben werden wird. Mit dabei dieses Mal bei Blue Origin Laura Shepard, die Tochter des ersten Amerikaners im All, Alan Shepard. Also man kann viel über Bezos sagen, aber ein Gefühl für Raumfahrtgeschichte hat der Mann. Bin gespannt, ob er die erste Mars-Rakete von Blue Origin Elon Musk nennen wird. Aber kommen wir zum heutigen Aufmacher der Raumfahrt-News. Letzte Woche habe ich noch berichtet, dass Tanks des Themis-Technologiedemonstrators der ESA getestet wurden. Da war ich etwas verhalten, was den Zeitplan von Themis angeht. Ja, nach dem bisherigen Plan würde nämlich gut 10 Jahre vergehen, bis Europa einen wiederverwendbaren Launcher entwickelt hätte. Auch konnte ich mir letzte Woche den Seitenhieb auf die Wirtschaftlichkeit der Ariane 6 nicht verkneifen. Das hat offensichtlich auch der Wirtschaftsminister von Frankreich gesehen. Vermutlich ist das Quatsch. Aber tatsächlich waberten die Woche durch die News so Headlines wie Frankreich will eigenes SpaceX aufbauen. Hintergrund, der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire stellte sich hin und gibt plötzlich ganz offen zu, dass man mit dem Fokus der europäischen Raketenentwicklung der letzten 10 Jahre einen schweren Fehler gemacht hat. Nummer 1, bravo, endlich spricht's mal jemand laut aus. Fehler einzugestehen ist nie leicht und vor allem das Eingeständnis, dass die Fokussierung auf eine zentrale Firma und eine zentrale Rakete, die hauptsächlich ja die Idee Frankreichs war, ja, hat der ein oder andere bestimmt mit dem Ausspruch quittiert, dass er das ja schon seit Jahren gesagt hat. In meinem Interview mit dem Koordinator der letzten Bundesregierung hat Thomas Jarzombeck genau das kritisiert und betont, wie schwer es war, einen Weg des Wettbewerbs und der Wettbewerbsfähigkeit in dem gemeinsamen europäischen Raumfahrtprogramm zu etablieren. Aber das ist Politik, kommen wir lieber zu Raketen. Kurz zusammengefasst, was haben die eigentlich vor? Also wenn ich das richtig verstanden habe, wollen die Franzosen mit der Ariane Group einen Kleinträger namens Maya auf Basis des Prometheus-Triebwerks entwickeln. Als Nutzlastkapazität in den niedrigen Erdorbit werden 1 Tonne genannt. Das lässt grob ein paar Schlüsse auf die zu erwartende Rakete zu. Das Prometheus hat etwa 100 Tonnen Schub und wird mit flüssigem Methan und flüssigem Sauerstoff angetrieben. Grob würde man dann beim Start eine etwa 70 Tonnen schwere Rakete erwarten, mit einer Größe von vielleicht 25-30 Metern und einem Hauptdurchmesser von vielleicht 2 Metern. Kleiner YouTuber-Tipp, eine Animation wäre cool gewesen. Da hätte sich dann mit Sicherheit auch der ein oder andere amerikanische Space-Twitterer draufgesetzt. Meine Vermutung wäre also grob 1 Tonne Nutzlast auf 70 Tonnen Startmasse. Abmessung etwa 25 bis 30 Meter bei 2 Meter Durchmesser. Kommt dir bekannt vor? Ja, das ist in etwa so das, was High Impulse, RFA und ESA Aerospace vorhaben. Das heißt, der Micro-Launcher-Markt wird um ein weiteres Projekt ergänzt. Da kann einem langsam schon schwindelig werden, wie viele Raketen aktuell in diesem Segment entwickelt werden. Warum man jetzt nochmal mit einer neuen Rakete um die Ecke kommt und nicht Themis beschleunigt, ist mir nicht so ganz klar. Themis ist vielleicht mit 130 Tonnen Startgewicht und 3 Triebwerken für den Markt, auf den die Micro-Launcher abziehen, zu groß. Wenn wir bei der 70-Tonnen-Rakete sind, kann ich mir nicht ganz vorstellen, dass man mit einem einzelnen Prometheus-Triebwerk, das runtergeregelt immer noch gut 30 Tonnen Schub haben dürfte, ja, eine bei der Landung vielleicht 5 Tonnen schwere Rakete landen möchte. Aber deshalb bin ich ja auch YouTuber und kein Raumfahrtingenieur, weil mir im Zweifelsfall das Fachwissen oder die richtigen Ideen fehlen. Spannend fände ich auch die Frage, wie die Oberstufe aussehen soll. Das wird dann nämlich auch Rückschlüsse auf die gesamte Rakete zulassen. Bei 1 Tonne Nutzlast wird man mit Sicherheit nicht mit einem 100 Tonnen schubstarken Prometheus in der 2. Stufe in den Orbit ansteuern. Wobei die Ariane Group bestimmt was Passendes rumliegen hat. Aber ich schweife ab. Während der deutsche Ansatz den Binnenwettbewerb zwischen den 3 Startups fördert und auch darauf zielt, dass Investoren die Projekte unterstützen und nicht nur staatliches Geld fließt, scheint man in Frankreich eine Menge Kohle, es ist von über 1 Milliarde Euro die Rede, in wenige Local Champions zu stecken. Meiner Meinung nach viel zu viel Geld. Zum Vergleich, die Falcon 1 wurde von SpaceX für unter 100 Millionen Dollar entwickelt. Okay. Halb so viel Nutzlast und 2008 hat man vielleicht ein bisschen mehr für sein Geld bekommen. Aber wenn man bedenkt, dass das Prometheus-Triebwerk ja schon in einem ESA-Projekt und im Übrigen mit der Hilfe des DLR entwickelt wurde, ja, und SpaceX eine ganze Triebwerksentwicklung selbst gestemmt hat, frage ich mich schon, für was sie das ganze Geld eigentlich ausgeben wollen. Glaube ich, dass Frankreich das packt, ein eigenes SpaceX aufzubauen? Nö, denn SpaceX hatte gerade eben nicht in seiner Startphase unendlich viel Geldmittel zur Verfügung, sondern hat über Jahre aus Scheiße Gold machen müssen. Auch wenn Bruno Le Maire wieder die Geschichte von dem durch Regierungsaufträge aufgebauten SpaceX erzählt. Okay, aber wie sieht das denn aus? Müssen wir uns Sorgen um die deutschen Micro-Launcher machen? Eric Berger hat bei Ars Technica die Sorge formuliert, dass es vermutlich kein SpaceX mehr gäbe, wenn die USA vor 15 Jahren ULA als Hauptauftragnehmer der institutionellen Starts genug Geld gegeben hätte, um eine wiederverwendbare Rakete zu entwickeln. Er formuliert die Gefahr, den Wettbewerb zugunsten der Etablierten zu verziehen. Ich für meinen Teil glaube an die deutschen Startups. 2 habe ich ja auch schon besuchen dürfen und Nummer 3 ziert sich hoffentlich nicht mehr allzu lang. Und ich glaube an die Geschwindigkeit des New Space. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man mit Schubkarren voll Geld etablierte Strukturen agil und effizient bekommt. Wie hat es der ehemalige SpaceX-Ingenieur Bülent Altan in meinem Interview gesagt?
Das in eine Großfirma reinzubringen, ist höchstwahrscheinlich in meiner Sicht schwieriger, als eine Firma von klein auf groß aufzubauen, die das dann technisch lösen kann, weil die technische, die kann man sich schnell in Europa holen. Eine Firma umzulenken, das ist wie ein Tanker umzulenken.
Aber um etwas beneide ich unsere französischen Nachbarn natürlich, und zwar deren Begeisterung für die Raumfahrt. Aber da arbeiten wir ja aktuell dran. Hashtag Team Space. Was meint ihr? Nimmt die Begeisterung für Raumfahrt in Deutschland gerade zu? Schreibt mir gerne unter dem Video. In China ist die Begeisterung für Raumfahrt vermutlich ein Selbstläufer. Erstens, weil man sich extrem medienwirksame Ziele und Missionen gesucht hat. Und zweitens natürlich auch, weil die Staatsmedien sehr wohlwollend über das Thema berichten. Der ferngesteuerte Mondrover Jadehase 2 hat auf der Mondoberfläche ein auffälliges Objekt entdeckt. Es ist von einer Hütte die Rede. Vermutlich wird es sich einfach um einen Gesteinsbrocken handeln. Aber dennoch hat man sich entschlossen, das Objekt in etwa 80 Meter Entfernung genauer zu untersuchen. Ist auch nur 3 Tagesreisen weit weg. Mondtage. Warum heißt der Monat Monat? Genau, weil das der Zeitraum ist, den der Mond für einen vollen Tages-Nacht-Zyklus braucht. Also Neumond, Vollmond, Neumond. Also wird aus der gut klingenden 3-Tagesreise mal eben 3 Monate. Aber irgendwas ist ja immer. Die Ariane 5, die das James Webb Space Telescope in den Orbit befördern soll, ist bereit. Es gibt vermutlich aktuell keine Mission, die von Raumfahrtfans weltweit sehnsüchtiger erwartet wird und die uns zeitgleich nervöser macht. Hier ein kleiner Spoiler, ich habe einen Special Guest für meinen Livestream am 22.12. zum Start des James Webb. Tim von Astro Comics kommt vorbei und wir wollen dieses Ereignis mit euch so richtig abfeiern. Start kann sich noch verschieben, aber macht euch trotzdem schon mal für den 22.12. um 12 Uhr mittags einen Marker in den Kalender. Der Mars-Helikopter Ingenuity hatte wohl bei seinem letzten Flug einen Verbindungsabbruch. Der kleine Racker ist aber wieder mal erfolgreich gelandet und so soll einem weiteren Flug wohl nichts mehr im Wege stehen. Das JPL der NASA hatte ja nach den ersten erfolgreichen Flügen schon angedeutet, dass sie Ingenuity so richtig hart rannehmen wollen und immer tollkühnere Flüge wagen werden. Ja, so soll's sein. Ich würde sagen, Ingenuity ist jetzt schon eine der legendärsten Missionen in der Erforschung des Sonnensystems. Und ja, wenn es im Dienste der Wissenschaft jetzt in einem spektakulären Crash endet, wäre das doch ein würdevolleres Ende, als mit leeren Batterien im Marswinter an Altersschwäche zu sterben, oder? Apropos NASA, die NASA hat 10 neue Astronauten. Wie der Leiter des Auswahlprogramms Reed Wiseman sagte, wir möchten wirklich, dass jedes kleine Kind, das in Amerika aufwächst, das NASA-Programm sieht und sich selbst in die Zukunft projiziert sieht. Ja, schön gesagt. Definitiv, egal was für krasse Dinge du als Astronaut getan hast und welche Orte du im Sonnensystem besucht hast, wenn du in keinem einzigen Kind den Traum entfacht hast, Astronaut zu werden, ja, dann hast du in meinen Augen keine Daseinsberechtigung. Eine Firma, von der man halten kann, was man möchte, die in den letzten 10 Jahren aber mit Sicherheit eine Menge an Kindern für Raumfahrt begeistert hat, das ist SpaceX. SpaceX hat die Lizenz für seinen ersten Starship-Orbitalflug von der FCC bekommen. FCC, das ist die Behörde, die für die Zuteilung der Funklizenzen in den USA zuständig ist. Nicht zu verwechseln mit der FAA, der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde, die für die Genehmigung von Raketenstarts zuständig ist. Also FCC-Genehmigung ist eine coole Sache für Starship-Programm, aber noch nicht der richtig dicke Happen, auf den wir warten. Sollten die Umweltgutachten durchgehen und die FAA eine Genehmigung für den ersten Starship-Start machen oder geben, ja, dann wird das ein ziemlich abgefahrenes Jahr 2022. Aktueller Plan von SpaceX sieht ja laut Elon Musk einen Start für Januar, Februar vor. Die NASA, die diese Flüge mit erforschen möchte, geht von März aus. Elon Musk hatte die Woche auch wieder einen Twitter-Erguss. Vieles war rumgealber, ein paar Dinge aber sollte man als Raumfahrtfan genauer sich anschauen. Wie ein Bild von 2 Startanlagen mit 2 Boostern plus 2 Starships. Mit dem Kommentar, wir werden das bald real machen. Und einen weiteren Tweet, in dem Elon Musk sich fragt, ob wir 2032 auf dem Mars sein werden. Man kann ja viel über den Mann sagen, aber dass wir auch nur darüber nachdenken, ob das möglich wäre, finde ich unglaublich und das rechne ich ihm hoch an. Was tut sich aktuell in Boca Chica? Booster 5, der Nachfolger von Booster 4, der ja den ersten Höhenflug absolvieren soll, wurde neben die ausgemusterten Starship-Prototypen SN15 und SN16 abgestellt. Felix von What About It hat dazu die Theorie, dass Booster 5 schon veraltet ist, beziehungsweise die nächsten Flugversuche nach Booster 4 und Starship 20 schon mit der nächsten und neuen Raptor-Generation durchgeführt werden sollen. Neben der Tatsache, dass Felix immer bestens informiert ist, was in Boca Chica so abgeht und auch über bemerkenswerte Quellen und eine erstaunliche Trefferrate bei Prognosen zum Starship-Programm verfügt, ja, war er ja gerade erst mit seiner Familie in Boca Chica gewesen. Gehen ganz viele liebe Grüße an euch. Das Bildmaterial, was ich für den Starship-Teil verwendet habe, kommt heute wieder mal von den großartigen What About It-Kameras. Vielen Dank für eure großartige Arbeit. Hashtag Team Space. Zu den Starts der kommenden Woche. Russland möchte am 13.12. eine Proton-M starten. Genau, das ist die Hypergole-Rakete, die nahezu das gesamte sowjetische und russische Raumstationenprogramm gewuppt hat. Gestartet wird von Kasachstan aus, genauer von Baikonur. Startzeit ist Montag um 13.07 Uhr nach unserer Zeit. Auch am 13.12. will China eine Lange Marsch 3B starten. Wohl fürs Militär und daher ist die Nutzlast und der Zweck, soweit ich weiß, nicht bekannt. Dementsprechend erwarte ich auch keinen Livestream. Geplante Startzeit ist kurz nach 5 Uhr. Weiter soll am Sonntagmorgen um 6 Uhr in der Früh eine Falcon 9 den Satelliten Turksat 5B von Florida aus starten. Kommen wir zur nächsten Vaterschaftsvertretung auf Senkrechtstarter. Am Montag geht es nach Tonis und Silvans Beitrag um schwitzende Menschen. Besser gesagt um die Herausforderung, die Sportbekleidung in der Schwerelosigkeit ausgesetzt ist. Tausend Dank, Thorsten, Hashtag Team Space. Hier geht ein fettes Dankeschön ans Discord-Rechercheteam, die wie immer die News mit zusammengetragen haben. Ganz großes Dankeschön geht an euch, die Community, fürs Liken, Kommentieren und Teilen meiner Videos. Und besonderer Dank geht wie immer an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon- oder YouTube-Kanalmitgliedschaft unterstützen. Vielen Dank dafür, ihr macht diesen kleinen, aber feinen deutschen Nischenkanal möglich und helft mit, Menschen für die Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau, abonnier gerne meinen Kanal, denn hier gibt's ja jeden Montag eine neue Episode von Senkrechtstarter. Naja, und am Wochenende immer die News. Ich hoffe, die News heute haben dir gefallen. Wenn ja, Like da lassen. Bis nächste Woche, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.